bist Gott, Jesus. Danke, dass du da bist. Amen.
Wenn wir jetzt noch weitermachen können. Ich lese euch mal ganz kurz hier noch einen Vers vor, den ich gerade irgendwie dazu bekommen habe. Es in Hebräer 10, 35, da heißt es, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Hey, es geht hier um Verheißungen und Verheißungen, die manchmal auf sich warten lassen. Und als Abraham eine Verheißung bekommen hat, nämlich, dass er ein Kind bekommen wird, da sah es eine ganze lange Weile nicht so aus. Aber er hat an dieser Verheißung festgehalten. Das Interessante ist, er hat nicht nur seinen Sohn bekommen, sondern diese Bibelstelle sagt, werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Nicht nur, dass sich Verheißungen erfüllen, wenn wir an ihn festhalten. Nicht nur, dass wir sehen, dass die Verheißungen Realität werden. Hey, Gott belohnt es noch, Gott ehrt es, wenn wir ihm glauben. Manchmal inmitten von Herausforderungen. Manchmal, wenn es sich überhaupt nicht danach anfühlt. Wenn du das Gefühl hast, der Bereich Finanzen, der Bereich Partnerschaft, der Bereich was auch immer, es fühlt sich gerade überhaupt nicht so an. Werf deine Zuversicht nicht weg. Da heißt es auch bei Punkt 1, deine Freimütigkeit, deine Unerschrockenheit. Manchmal ist man so kühn und sagt, ey, ich glaube Gottes jetzt und ist unerschrocken. Und nach 3 Wochen, wenn Dinge sich nicht bewegen, dann merkt man, man wird doch erschrocken und man bekommt doch Angst und man ist doch herausgefordert. Und die Stelle sagt, werf das nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Manchmal hat man Gottes Wille schon getan, manchmal hat man sich schon so entschieden, wie Gott es einem gesagt hat, aber man sieht noch nicht das Ergebnis. Kennt das irgendjemand? Kann irgendjemand sich streng sagen, ja, das kenne ich auch. Also ich kenne das, dass Gott mir was sagt, dass ich den Schritt mache und dann passiert aber nicht gleich was. Und er sagt, hey, wenn das der Fall ist, ihr habt Ausharren nötig, bleibt noch ein bisschen dran, weil dann werdet ihr die Verheißung davontragen. Vers 37, denn noch eine ganz kleine Weile, noch ganz kurz, noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird in dieser Zeit aus Glauben leben. Hey, was trägt uns durch diese Zeit durch? Vertrauen. Vertrauen, dass Gott kein Schwätzer ist. Dein Gott, mein Gott, ist kein Schwätzer. Mein Gott ist kein Lügner. Ich weiß nicht, was er dir verheißen hat, wo du Gott geglaubt hast, wo du dich entschieden hast, Schritte zu gehen, auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Gott wird nicht säumen. Gott wird kommen und sein Gerechter wird aus Glauben leben. Und dann heißt es, aber wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele keinen Gefallen an ihm haben. Er sagt Gott, hey, zieh dich nicht zurück. Zieh dich nicht zurück irgendwie in dein Schneckenhaus und mach Schritte zurück, werd erschrocken, sondern bleib stehen mit dieser Verheißung, die Gott dir gegeben hat. Weiche nicht zurück. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Er sagt, hey Leute, wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Hey, wir sind alle vom Natürlichen von denen, die zurückweichen. Vom Natürlichen bin ich einer von denen, die zurückweichen, die sich denken, oh, das ist irre anstrengend, das ist irre herausfordernd gerade. Ich habe Gott geglaubt, ich habe Gott für was festgehalten und jetzt bewegt sich's nicht. Aber diese Stelle, da fordert uns der Autor vom Hebräerbrief auf, seid nicht von denen, die zurückweichen. Geht nicht zurück. Wenn Gott euch was gesagt hat, haltet fest daran, wartet noch ein wenig. Es ist noch eine kleine Weile, dann wird der Kommende kommen und nicht säumen und ihr werdet die Verheißung davontragen. Ihr werdet die Verheißung sehen und es wird sich erfüllen in eurem Leben. Ist das gut?
Ja.
Amen. Amen. Ihr dürft da ruhig emotional bewegt sein, wenn euch das bewegt. Es ist nichts falsch dran, begeistert zu sein von Gott. Vor allem, weil Gott wirklich keine leeren Worte macht, sondern er meint, was er sagt und er sagt, was er meint. Wirklich. Was er aufgeschrieben hat, das meint er so. Und daran können wir festhalten. Wir sind in der Serie vom Heiligen Geist erleben. Und wir haben die letzten Wochen uns, ich gehe jetzt nicht auf die Themen ein, man kann sich das, wenn dich das interessiert, wenn dich irgendwas davon anspricht, für umsonst auf der Homepage downloaden. Es geht um die Person des Heiligen Geistes, der eine Person ist, eine Person mit einem Willen, mit einem Verstand, mit Emotionen. Wir haben einmal darüber gesprochen, dass wir durch Lobpreis und Anbetung, wenn wir uns aufmachen und Gott die Ehre geben, hey, gerade wenn du dich nicht danach fühlst, gerade wenn du das Gefühl hast, oh, ich habe gerade gar nichts zum Loben, ich bin irre herausgefordert, dann ist es doch, das ist doch der Augenblick, wo wir am dringendsten eine Begegnung mit Gott brauchen. Also dieser Augenblick, wenn du irre herausgefordert bist, wo du eigentlich es brauchst, dass Gott vorbeikommt. Und es ist wirklich so, manchmal müssen wir uns aufmachen und sagen, ey, ich lasse jetzt alles, was mich herausfordert, links liegen. Gott, ich gebe dir die Ehre. Ich danke dir. Ich schaue auf das, was du schon getan hast. Hey, du hast in deinem Leben 20, 30, garantiert 40 Geschichten. Wenn du eine Weile mit Gott unterwegs bist, wenn du ganz neu bist, wirst du diese Geschichten bald haben. Aber du hast Geschichten, wo du was mit Gott erlebt hast. Und wenn wir auf die schauen, wenn wir uns aufmachen, ihm die Ehre geben, ob das jetzt mit Musik ist oder ob das mit Worten ist, dann begegnen wir Gott, dann begegnen wir dem Heiligen Geist in 2. Korinther 13, Vers 13. Das ist dieser Schlüsselvers. Da heißt es, ich bete, dass ihr Gemeinschaft, Koinonia mit dem Heiligen Geist habt. Echte Gemeinschaft mit Gottes Geist. Dass ihr Gott erlebt, dass ihr Gott spürt, dass Gott da ist. Lobpreis und Anbetung ist so ein Schlüssel. Und letzte Woche haben wir davon gesprochen, diese Stelle, lest euch das, wenn ihr nicht da wart, oder wenn ihr da wart, lest sie euch nochmal durch, weil die ist einfach so gut. Diese Stelle in Johannes 4, die Frau am Brunnen, diese Frau, die einen Lebensstil lebt, der Gott total entgegensteht. Die Frau lebt in Affären, sie hatte 5 Männer, sie ist mit einem 6. zusammen, der auch nicht ihr Mann ist, und eigentlich hält sie schon Ausschau nach Mann 7. Und Jesus kommt in ihr Leben und er klagt sie nicht an, er bringt nicht, er sagt nicht, hey, gute Frau, du lebst hier ganz gewaltig in Sünde. Du bist hier ganz gewaltig in was gebunden. Wenn Gott in dein Leben kommt und du vielleicht in irgendwelchen sexuellen Dingen, in Pornografie gebunden bist oder vielleicht in Drogen oder Alkohol, er kommt nicht, er ist nicht gekommen, sagt Jesus, um zu verdammen, sondern um zu retten. Er setzt sich zu dieser Frau und er versucht ihr zu zeigen, dass er weiß, was in ihrem Herzen abgeht. Er sagt, hey, ich habe ein Wasser. Und wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, dann wird tief was in dir satt werden. Hey, das Wasser, was du trinkst, Mann 4, Mann 1 bis 5 und jetzt Mann 6 und auch Mann 7, wird niemals diesen Durst in deinem Herzen löschen, den du hast. Aber ich habe ein Wasser, wenn du davon trinkst, wirst du tief in deinem Leben satt sein. Er ist nicht gekommen zu verdammen, sondern um zu retten. Wenn man weiterliest in Johannes 7, da spricht er davon, dass dieses Wasser der Heilige Geist ist, der noch nicht da ist. Und wenn du jetzt die Evangelien liest oder die Apostelgeschichte, dann siehst du immer wieder das gleiche Schema. Menschen bekehren sich zu Jesus, Menschen sagen Ja zu Jesus, Menschen lassen sich taufen im Wasser und dann kommt der Heilige Geist. Immer wieder geht auch Paulus in Gemeinden und fragt, habt ihr den Heiligen Geist schon empfangen? Weil es unglaublich wichtig ist, dass wir den Heiligen Geist erleben, dass er uns erfüllt mit der Liebe von Gott und mit dieser tiefen Sattheit. Es ist nicht nur Dinge, die wir oberflächlich als Sünde nennen, von denen er uns freimachen möchte. Die Frage ist, ich hatte es, ich glaube hier, genau, diese Dürre, also es sind diese 3 Bibelstellen von letzter Woche, Jesaja 58, 11. Er möchte deinen Garten dort tränken, wo Orte der Dürre sind in dir. Wir alle suchen Liebe, Anerkennung, Wert und Sicherheit. Und es sind diese Dinge, wo er sich niedersetzt und sagt, hey, das, was du suchst, wirst du niemals in Erfolg finden. Niemals in Karriere, niemals in gut aussehen, niemals, weil du der beste Christ bist oder der größte Faster oder der beste Bibelleser oder der alternativste Hippie oder der größte Denker oder Dichter oder der intellektuellste, den es gibt oder der größte Pazifist, die beste Künstlerin. All diese Dinge, wo wir suchen, Wert, Anerkennung, Bestätigung zu finden, die werden uns niemals satt machen. Und sein Anliegen ist, dass wir wirklich satt sind. Es geht ihm nicht darum, uns zu verdammen, sondern sein Anliegen, er ist gekommen, dass wir Leben die Fülle haben, dass wir tief in unserem Herzen satt sind. Und er geht zu dieser Frau und sagt, ich sehe, du hast deine Hoffnung auf Beziehungen gesetzt, auf Partnerschaft. Das wird dich niemals satt machen. Ich habe ein Wasser. Wenn du davon trinkst, wirst du satt sein. Ist Beziehung falsch? Überhaupt nicht. Ist Erfolg falsch? Überhaupt nicht. Ist gut aussehen falsch? Auch nicht. Ist Intellekt falsch? Auch nicht. Ist Bildung falsch? Nein. Ist ein akademischer Titel falsch? Nein. Aber wenn es dich satt macht, wenn es das ist, woraus du Wert ziehst, woraus du Anerkennung nimmst, wo du dich geborgen oder geliebt fühlst, wenn das die Quellen deines Lebens sind, wenn das das Wasser ist, aus dem du lebst, dann setzt du dein Vertrauen darauf. Und wenn du dein Vertrauen darauf setzt, dann wird es ein Götze. Dann hoffst du auf diese Dinge, dann drehen sich deine Gedanken darum. Dann kann es dir Freude geben oder auch keine Freude, wenn es nicht vorhanden ist. Dann kann es dir Frieden geben oder auch keinen Frieden. Es nimmt einen Platz ein, den Gott in deinem Herzen haben möchte. Das war, was wir letzte Woche erlebt, also was wir doch auch erlebt haben, aber worüber wir auch gesprochen haben. Der Herr möchte wirklich, dass wir satt sind. Und zwar an ihm. Dass der Heilige Geist in dein Leben kommt. Wenn du mit Jesus schon lebst und noch nicht erlebt, dass der Heilige Geist dich füllt, kannst du gerne im Anschluss an Gottesdienst runterkommen, dann beten wir. Das ist eine einfache Sache. Der Herr möchte Herzen erfüllen mit seinem Geist. Gut. Wenn ihr die Jesaja-Stelle nochmal zu Hause lesen wollt, die ist fantastisch. Die Verheißung ist dann, dass wir bewässerte Garten sein werden. Ich könnte die gleiche Predigt glatt nochmal machen. So gut ist das, was Gott mit uns vorhat. Er möchte, dass deine Seele ist wie ein bewässerter Garten. Nicht irgendwie, wisst ihr was bei Gott? genug ist. Das ist nicht, dass er dir einen Becher trinkt und jetzt hast du das Gefühl, du bist satt und der Becher ist leer. Wenn du in Johannes 7 liest, da heißt es, dass alles überströmt. Mein Becher fließt über. Gott hat so viel für dich, so viel Sattheit für deine Seele, dass du überströmend bist. Du sollst ein bewässerter Garten sein. Genug, Christoph. Genau. Was wir gesagt haben, ist, dass das Leben von Jesus hat uns ein Vorbild gegeben. Und zwar, wie ein Mensch mit Gott leben kann. Nochmal zur Erinnerung. Das Leben mit dem Heiligen Geist, nach dem wir uns ausstrecken, Koinonia, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wir müssen uns hier an was orientieren. Wer ist unser Vorbild? Jesus ist unser Vorbild. An Jesus können wir sehen, wie ein Mensch ganz intensiv mit Gott leben kann durch den Heiligen Geist. Das Leben, was wir bei Jesus sehen, wir sehen nicht, wie Gott mit Gott gelebt hat, sondern wir sehen, wie ein jüdischer Zimmermann aus Nazareth eine Flatrate mit Gott hatte durch den Heiligen Geist, weil er ohne Sünde war. Und das ist auch der einzige Unterschied. Das Leben, was er uns modelliert, das Leben, was er uns zeigt, ist für uns zum Nacheifern. Vielleicht dieser Hauptpunkt, wenn ihr den heute mitnehmt, dann habt ihr schon ganz viel mitgenommen. Wenn wir die Geschichte, das Leben von Jesus lesen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sollen wir das nicht lesen, um zu staunen, was die erlebt haben und wie man mit Gott zusammenleben kann, sondern es soll dir Hunger machen, eine Sehnsucht in deinem Herzen erzeugen, dass du sagst, so will ich mit Gott leben. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir dieses Leben mit Gott leben können, weil er für unsere Schuld gestorben ist, weil er für unsere Schuld bezahlt hat, weil sein Blut uns reinigt und wir deswegen gerecht sind und Zugang haben zu Gott. Das ist der Unterschied. Er hat den Zugang, weil er sündlos war. Wir haben den Zugang zu Gott und zu seinem Heiligen Geist, zu dieser Gemeinschaft, weil er für uns bezahlt hat. Amen?
Amen.
Dankeschön. Das macht es mir leichter. Gut. Was macht dieses Leben aus? Jesus war geliebt. Er wusste die ganze Portion von Gottes Liebe. Das sollst du wissen. Die Bibel sagt uns, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus hat so sehr geliebt, weil er als allererstes erlebt hat, wie Gott ihn liebt. Bei der Taufe haben wir letzte Woche behandelt. Das zweite, er war tief gesättigt. Er war satt in seinem Leben, deswegen konnte er weitergehen. Und heute wollen wir uns ein paar weitere Sachen anschauen, was dieses praktische Leben mit Gottes Geist beinhaltet. Dinge, die wir in Jesu Leben sehen, die für dein und für mein Leben sind. Und den ersten Punkt, den gehen wir gar nicht zu sehr ins Detail an, Lukas 4, das ist, wo Jesus voll des Geistes in die Wüste geführt wird. Und er wird in die Wüste geführt und dort wird er versucht. Der Teufel versucht ihn. Ich gehe jetzt nicht in die Details dieser Versuchung, aber wenn du in Bereichen deines Lebens mit Versuchung kämpfst, wenn du merkst, dass Dinge nach dir greifen, wenn du versuchst, Dinge wollen dich in eine falsche Richtung ziehen, so viel nur. Der Heilige Geist ist wirklich eine Komponente. Wenn er in deinem Leben ist, wenn er stark in deinem Leben ist, dann kannst du stark gegen Versuchung sein. Dann kannst du einen straighten Weg mit Gott gehen in großer Entschiedenheit. Das heißt nicht, dass man überhaupt nicht fällt, aber du merkst, du kriegst eine innere Kraft, um falschen Dingen zu widerstehen. Das ist heute nicht das Thema, nur falls dich das betrifft, kannst du dir Lukas 4 durchlesen und einfach da mit Gott schauen, was da für dich möglich ist. Der zweite Punkt ist schon viel wichtiger. In Lukas 6, Vers 12, oder ich nehme eine Stelle in Markus ganz kurz, Markus 4, Entschuldigung, Markus 3, Vers 13, und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Die Berufung der 12 Jünger. Jesus will 12 Leute, die bei ihm sind, als Freunde. Und er sucht die 12, die sein Werk weitermachen werden. Also die Arbeit, die er begonnen hat, nämlich dass seine Botschaft sich über die ganze Welt verbreiten wird. Wer stimmt mit mir überein, dass es keine ganz unwichtige Aufgabe ist und du gut beraten wirst, wenn du da die richtigen Leute hast. Und das heißt, er stieg auf den Berg. Lukas 6 sagt es uns noch genauer in Vers 12. Es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinaufstieg, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen 12. Er hat die Nacht im Gebet zu Gott verbracht. Was hat er da gemacht? Er hat Gott gebeten, davon gehe ich aus, die 12 Leute ihm zu zeigen, Herr, wer sind die Personen, die du erwählt hast, dass sie diese Arbeit weitertragen, die du begonnen hast. Das heißt, er vertraut darauf, dass diese entscheidende Sache in seinem Dienst in diesem Augenblick, dass Gott die richtigen Personen hat, die er berufen möchte. Das ist gar nicht so unwichtig, weil du könntest dir vorstellen, wenn du es vom Logischen rangehst, würdest du dir suchen, naja, ich brauche jemanden, der vielleicht theologisch sehr bewandert ist, also würdest du vielleicht bei der Schule der Pharisäer nachschauen oder vielleicht hat er sich überlegt, ich brauche jemanden, der gute Management-Skills hat, weil die Gemeinde wird schnell wachsen, 3000 Männer werden an einem Tag hinzugetan und du könntest lauter logische Argumente suchen, wen du jetzt rufst, um Part deines Teams zu werden. Jesus wusste, dass der Heilige Geist, dass Gott zu ihm sprechen wird. Er wird ihn suchen und Gott wird konkret zu ihm sprechen, wie er sein Team zusammenstellt. Ich weiß nicht, wie konkret das was mit deinem Leben zu tun hat. Wenn du in der Firma bist und Leute anstellen musst, darfst du zum Beispiel wissen, Gott hat ein Interesse, dir die richtigen Leute zu zeigen, dir Details zu geben, dir zu zeigen, wer ist der Richtige und wer ist der Falsche. Bei uns konkret war es so, als wir begonnen haben mit der Gemeinde und das erste Team zusammengestellt hat, da hat Gott einfach konkret angefangen, über einzelne Personen zu sprechen. Ich habe geträumt dann von einer Person. Und bei einer Person hat Gott mir einen Traum gegeben. Diese Person sah von außen super aus. Also hast du gedacht, die Person, die möchte ich wirklich in meinem Team haben. Die Person, die macht wirklich einen Unterschied, die ist mega qualifiziert. Das wird richtig gut, wenn die bei uns im Team ist. Und dann habe ich einen Traum gehabt und Gott hat mir im Traum einfach was gezeigt aus dem Herzen dieser Person. Und dann wusste ich, okay, die Person ist nicht die richtige Person, um mit uns diese Arbeit aufzubauen. Vom Äußeren hätte man das nicht sehen können, aber Gott gibt dir Details, die wir mit Augen gar nicht sehen können. In Jesaja 11, da heißt es, auf seinen Knecht, auf Jesus, wird kommen der Geist des Herrn. Und dann heißt es, er wird nicht richten mit dem, was vor Augen ist oder was seine Ohren hören, sondern er kann das Herz erkennen. Und das gleiche Schema könnt ihr, ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei. Wenn ihr sie dabei habt, schlagt doch mal auf, 1. Samuel 16. Vers 7. Die Geschichte ist folgendermaßen: Israel braucht einen neuen König. Saul hat sich disqualifiziert und der Prophet Samuel, also jemand, der wirklich intensiv mit Gott geht, den sendet Gott in eine Stadt zu einem Mann Isai, der mehrere Söhne hat und er soll dort den zukünftigen König erwählen. Und ich lese euch einfach mal Vers 7, 1. Samuel 16, Vers 7 vor. Aber der Herr sprach zu der erste geht vorbei und dann sagt der Herr zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Mit hohem Wuchs hätte Samuel mich auch verworfen, hätte ich auch keinen hohen Wuchs, aber der Herr schaut aufs Herz. Und er sagt hier zu Samuel, dieser Erste, der vorbeikommt, dieser erste Sohn, der ist mächtig, der ist stattlich, der ist stark, der ist groß. Und Samuel denkt sich, hey, das könnte der zukünftige König sein, der hat Charisma, das könnte die richtige Person sein. Und Gott sagt, nein, warte Samuel, du musst lernen zu denken, wie ich denke. Du musst meinen Rat hören, nicht was vor Augen ist. Du musst lernen, mit dem Heiligen Geist zusammen aufs Herz zu sehen, die richtigen Personen zu sehen, für die richtigen Aufgaben. Und dann gehen eben alle Brüder vorbei und so weiter, bis alle weg sind. Und dann fragt er, waren das jetzt alle? Und dann sagt Isai, nein, einen Sohn habe ich noch, der ist gerade auf dem Feld. Ein sehr unscheinbarer, der jüngste von allen. Man mutmaßt, dass er vielleicht sogar unehelich war, dieser David. Und er ist draußen auf dem Feld abgestellt bei den Schafen. Aber Gott wusste, dass dieser David ein Mann nach seinem Herzen sein wird. Und er sagt, okay, dann hol ihn. Und als er kommt, ihr kennt wahrscheinlich das Ende der Geschichte, salbt er ihn. Und es war derjenige, den der Herr berufen hat. Was ganz praktisch ist. Der Heilige Geist, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, Jesus wusste, dass er in den Details seines Lebens darauf vertrauen darf, dass der Heilige Geist ihm Ratschläge gibt. Dass er ihm sagt, auf welche Person er vertrauen kann, welche Person er nicht vertrauen kann. Welche die Person, die richtige ist für eine konkrete Aufgabe, welche Person nicht die richtige ist für eine konkrete Aufgabe. Das gilt für dein Geschäftsleben oder wenn du im Geistigen, wenn du einen Dienst aufbaust, wenn du ein Team aufbaust für deine Vision, die Gott dir gegeben hat. Vertrau darauf, dass der Heilige Geist dir wirklich Leute zeigt und vertrau auf seine Führung. Lass dich darauf wirklich ein. Das trifft aber auch zu auf Freunde. Ganz konkret, wenn hier Einzelne sind und du merkst, auch in so einer, du weißt nicht, wem du wirklich vertrauen kannst, oder wo du dich hingeben kannst. Das betrifft ja nicht jeden. Manchem fällt es ganz leicht, Freundschaften zu bauen, auch in so einer Gemeinde. Anderen fällt es etwas schwer. Der erste Punkt hier ist, dass Jesus sagt, er berief 12, die er wollte, dass sie bei ihm seien. Bevor er ihnen Dienst gibt, bevor er ihnen Ministry gibt, sagt er, er beruft 12, die er bei sich haben wollte. Jesus wollte einfach auch Freunde um sich herum haben. Was ganz menschlich ist. Es wirkt sehr ungeistlich, aber es hat ganz viel mit unserem Leben zu tun. Gott möchte, dass du auch in der Gemeinde, in einem Ort, wo er dich hinpflanzt, dass du Menschen findest, wo du Freundschaft und Beziehung bauen kannst. Und wenn dir das schwerfällt von deinem Naturell, dann bitt ihn doch, dir Leute zu zeigen. Manchmal sind es nicht die Leute, die du erwartest. Ich habe das wirklich gemerkt, dass Gott Menschen in mein Leben gestellt hat, die ich vom Natürlichen nicht gesehen hätte. Und es sind heute Leute, die zu meinen besten Freunden gehören. Aber vom Natürlichen hätte ich die Leute einfach übersehen. Gut, wenn das für dich ist, lass dich drauf ein. Das zweite ist in Lukas 5. Ihr kennt die Geschichte, wenn ihr sie nicht kennt. Jesus braucht einen Ort zum Predigen. Und er geht auf das Boot von Petrus zu, der da gerade vor Anker gekommen ist. Und die Volksmenge bedrängt ihn. Und er fragt Petrus, kann ich bitte von deinem Boot aus kurz predigen? Dann predigt er wahrscheinlich mehrere Stunden. Wir wissen nicht genau, wie lang. Und nachdem er gepredigt hat, sagt er zu Simon Petrus, jetzt lass uns nochmal hinausfahren und wirf das Netz nochmal aus. Punkt 1. Gott hat ein irre Interesse dran. Was wir in dieser Geschichte erfahren ist, Petrus hat die ganze Nacht gefischt. Er ist ein Fischer, er hat Ahnung vom Fischen. Okay? Petrus ist im Familienbetrieb Fischen. Sein Papa hat schon Ahnung vom Fischen, sein Opa hat schon Ahnung von Fischen und wahrscheinlich hat auch sein Uropa Ahnung zu fischen. Und Petrus weiß, wenn du eine ganze Nacht gefischt hast und einfach nichts gefangen hast, dann ist wenig Glück, dass wenn du jetzt rausfährst, dass du jetzt was finden wirst. Er kommt an, Jesus predigt in seinem Boot und nachdem er fertig ist, Petrus ist wahrscheinlich froh, dass er sich denkt, ey, ich habe die ganze Nacht gefischt, jetzt hat der gute Jesus hier noch 2-3 Stunden gepredigt, ich möchte einfach nach Hause, ich bin irre müde. Sagt Jesus, hey, fahr noch mal raus. Ich lese euch vor, er aber stieg in das Boot des Simon. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Ich möchte jetzt lieber nach Hause gehen, ich bin müde. Das wäre eine normale Antwort. Aber Petrus sagt, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Warum weiß Jesus, wo die Fische sind? Wirklich, Jesus weiß hier nicht etwas, was er weiß, weil er Gott ist. Jesus hat eine ganz enge Beziehung zum Heiligen Geist. Das ist dieser Punkt, den ich mir wünsche, dass er in unser Herz geht. Wenn wir so eine Stories lesen, lesen wir die und denken wir, wow, also dieser Gott, Jesus, der hatte natürlich Ahnung. Natürlich hat Gott Ahnung. Natürlich weiß Gott, wo die ganzen Fischschwärme sind und wo du nochmal ein Netz rauswerfen musst. Aber hier ist der jüdische Zimmermann. Ein Mensch, der komplett sich seiner Göttlichkeit nach Philipper 2 entledigt hat. Ein Mensch wie du und ich, der eine Beziehung zum Heiligen Geist hat und der einfach in dieser Situation gepredigt hat. Er hat gepredigt, er sieht Simon und er weiß als Mensch, hey, Simon hat nichts gefangen. Information Nummer 1. Gott ist es wichtig, dass Simon Fische fängt, weil Simon braucht Fische, um Fische zu verkaufen, um Geld zu verdienen, weil Simon hat eine Familie und die Familie möchte versorgt werden. Und es ist Gott nicht egal in dieser Situation. Also, guck mal dieses Herz an, wie praktisch Gott im Alltag dabei ist. Der Mensch Jesus, ich möchte so ein Arbeitgeber sein, ich möchte so mit dir umgehen, dass wenn ich sehe, dass du eine Not hast, dass ich einen Heiligen Geist zuhöre, dass ich dir einen Impuls gebe, der deinen Tag rettet. Ich wünsche dir, dass du so ein Mensch bist, dass wenn du siehst, dass ich einen krassen Tag habe, dass du so den Heiligen Geist hörst, dass du meinen Tag rettest. Jesus weiß in dem Augenblick, Simon, fahr noch einmal raus, werf dein Netz raus, jetzt wirst du was fangen. Das weiß er, weil er den Heiligen Geist kennt, weil er Gott hört. Ich habe hier geschrieben, Versorgung, Investitionen, Wunder. Mein Punkt ist, dass du so mit Gott leben kannst und andere segnen kannst. Aber mein Punkt ist auch, dass wir so mit Gott leben können und dich segnen können. Ganz praktisch möchte ich euch ein paar Beispiele geben, dass ihr seht, das hat mit unserem Leben heute hier zu tun. Als wir vor 5 Jahren jetzt knapp, haben gerade begonnen mit der Gemeindegründung, damals noch nicht als Gemeindegründung, sondern als Projekt, war klar, dass ich halbtags für dieses Projekt arbeiten werde und eine halbtags Arbeitsstelle brauche. Ich wollte eine Arbeitsstelle im Prenzlauer Berg haben und ich hätte gern was in einem Café gehabt, weil wir damals darüber überlegt haben, ob wir das kombinieren mit einem Café-Projekt und so weiter. Und das habe ich Gott damals gesagt. In dieser ganzen Phase ist Miri schwanger geworden. Wir waren gerade in ein neues Haus eingezogen. Also in unserem Leben ging es positiv, aber es ging drunter und drüber. Alles war neu. Wir waren frisch verheiratet, frisch schwanger, in einem frischen Haus, mit einem frischen Projekt. Und vom Grundgefühl war es, oh, das ist unglaublich viel alles gerade. Und in dieser Phase haben wir geredet, was wir jetzt machen können. Und wir haben gefunden, es wäre für uns unglaublich hilfreich, wenn wir einfach, weil alles neu war, einen Monat weggehen könnten. Und hatten uns entschieden, dass wir einen Monat in die USA gehen werden. Und Gott hat dann dafür gesorgt, dass wir das Geld bekommen haben. Wir haben dann konnten nach Kansas gehen und waren einen Monat in Kansas City, dort in dem Gebetshaus. Und ich hatte noch keinen Job. Und es war klar, wenn ich zurückkomme, brauche ich aber eine Arbeit. Ich hatte mich davor schon an zig Stellen beworben, in verschiedenen Kaffeehäusern und andere Arbeitsstellen, aber ich habe keine Antwort bekommen. Und dann kamen wir zurück und das Geld, also die Ersparnisse, wurden dann doch sehr knapp. Und ich habe aber darauf vertraut, ich wollte jetzt, ist nichts falsch daran, zum Amt zu gehen, überhaupt nicht, aber ich habe für mich gemerkt, ich möchte es nicht, ich möchte darauf vertrauen, dass Gott es macht. Und dann habe ich mich mit Oliver damals getroffen an der Schönhauser Allee und habe plötzlich das Gefühl, dass Gott sagt, ich soll in dieses Balsa-Café kurz reingehen. Ich habe eine Frau durch die Scheibe gesehen und soll sie ansprechen. Also ganz konkret, es war nicht hörbar und doch eindeutig. Ich habe diese Frau durchs Fenster gesehen und das Gefühl, ich soll sie ansprechen. Ja gut, Oliver ist noch nicht da. Sehr untypisch, wirklich. Dann bin ich da reingegangen und bin zu dieser Frau und habe gesagt, ja hallo, ich suche einen Job. Gibt es hier irgendwie eine Stelle? Und fragen sie, ah ja, super, dass du kommst, komm am Montag vorbei, dann klären wir alles Weitere. Und es war kein Aufwand und gar nichts. Und ich habe einfach am Montag Probe gearbeitet und einen Termin mit ihr ausgemacht und dann hatte ich einen neuen Job. Was ganz praktisch ist, wo Gott mein Alltag gesehen hat, wo der Heilige Geist zu mir gesprochen hat und mir einfach einen Impuls gegeben hat, der mich weitergebracht hat. Eine zweite Sache ist, die Familie Hartmann, ich habe das schon mal erzählt hier, die uns als Gemeinde, von der Gemeinde auf dem Weg, uns auch so ein bisschen coacht, Mentoren sind, die haben vor ein paar Jahren angefangen, in Aktien zu investieren und hatten sich überlegt, einen größeren Betrag in eine bestimmte Aktie hineinzugeben. Und das war eigentlich klar, dass sie das machen. Und dann ist ihr Sohn aufgewacht eines Morgens und kommt zu ihnen an den Frühstückstisch und sagt, ja, er hat heute Nacht einen komischen Traum gehabt. Und also die Moni Hartmann, die ist viel involviert, was Träume angeht. Also sie träumt selber viel, Gott gibt ihr viele Träume, zeigt ihr Dinge, sie versteht Träume, sie kann Träume auslegen. Und der Sohn erzählt den Traum. Und zwar hat er geträumt, dass ein Stier gelaufen ist auf einer grünen Wiese und dann plötzlich in eine Falle, die er nicht gesehen hat, hineingebrochen ist und quasi eben in dieser Falle lag. Und der Sohn fand es einfach nur lustig. Und sie hat aber diesen Traum gehört und sie haben gemerkt, okay, Gott will ihnen damit was sagen. Also man spürt es, wenn man was mitteilt, wenn Gott einen Traum gegeben hat oder ein Wort, dann ist da was drauf. Und sie wussten, okay, das war nicht einfach nur ein Traum von unserem kleinen Jungen, Gott möchte uns damit was sagen. Und ich weiß nicht, wer jetzt von euch in Aktien und solchen Sachen involviert ist. Der Stier ist ein Zeichen, ich denke, für die Börse, auf jeden Fall für das ganze Finanzsystem. Und sie wussten, dass Gott, sie haben dann darüber gebetet und Gott hat klar zu ihnen gesprochen, der Heilige Geist hat gesprochen, dass sie in dieses konkrete Aktienpaket nicht investieren sollen, weil das crashen wird. Was haben sie gemacht? Sie haben natürlich nicht in dieses Aktienpaket investiert. Sie haben darauf vertraut und es ist wirklich genauso gekommen. Ich glaube, nach ein, zwei Monaten ist diese gesamte, ich weiß nicht, ob es ein Fonds war oder eine Firma, ist komplett zusammengebrochen und sie hätten ihr gesamtes Erspartes einfach an dieser Stelle verloren. Der Heilige Geist ist so praktisch, so lebensnah, möchte so konkret bei dir sein, dass er dir sagt, hey, hier sind Fische, wirf dein Netz aus. Vertrau mir. Ich bin interessiert an deinem Alltag. Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß die Arbeitsstelle, die du brauchst. Ich warne dich vor Fehlern. Ich warne dich, wenn du eine falsche Entscheidung triffst. Ich gebe dir einen Impuls, wo du Geld bekommst, wo du vielleicht einen Auftrag bekommst, wo du das bekommst, was du jetzt gerade brauchst. Noch eine Story? Wollt ihr noch eine hören?
Ja.
Gut. Jemand aus unserer vorherigen Gemeinde, der studiert hat, Lebensmitteltechnik. Ich finde das unglaublich interessant, wie Gott im realen Leben mit Menschen zusammenarbeitet. Also diese Person hat nicht Musik studiert und Gott hat, also die Person hat eine Erfindung gemacht, eine technische. Sie hat nicht Musik studiert und dann kam Gott mit einer technischen Erfindung. Oder der Person war leidenschaftlicher Sportler und Gott hat ihm dann eine Erfindung gegeben. Nein, diese Person hat Lebensmitteltechnologie studiert und hat sich spezialisiert auf Backwaren, glaube ich. Das war sein Studium und da hat er seine Diplomarbeit geschrieben. Und seine Diplomarbeit ging darum, dass er sich überlegt hat, wie kannst du Energie, die Backöfen energieeffizienter betreiben. Und als er sich das überlegt hat, war klar, dass damit diese Backöfen energieeffizienter laufen, muss, ich glaube, eine geringere Luftfeuchtigkeit in diesen Backöfen sein. Das war der Hauptaufgabenpunkt, das ist, was er bei seinen Studien herausgefunden hat. Und jetzt war die Frage, wie er eben das in diesen Hochleistungsbacköfen irgendwie eben messen kann. Ich bin nicht in den letzten technischen Details drin, weil ich habe ja nicht Lebensmitteltechnologie studiert. Auf jeden Fall sitzt er dann beim Zahnarzt. Es ist beim Zahnarzt und überlegt und denkt sich das durch, wie er das machen könnte und sieht plötzlich beim Zahnarzt sitzen ein Bild von einem Teil, was das möglich machen würde. Ich weiß nicht genau, was er da gesehen hat. Was er auf jeden Fall gemacht hat, nachdem er beim Zahnarzt war, ist sofort zurückgerannt in die Uni. Er hat im Endeffekt dieses Teil entwickelt, dieses Teil hat funktioniert und heute hat er mit jemand anderes zusammen eine richtig erfolgreiche Firma, die genau das produzieren, nämlich Backöfen, die sehr energieeffizient sind, genau wegen diesem Teil, weil sie damit die Luftfeuchtigkeit messen konnten. Und wer hat den entscheidenden Impuls gegeben? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist weiß genau, was deine Leidenschaft ist, und er gibt dir auch Ideen, der gibt dir Erfindungen, der gibt dir Dinge, die dich vorantreiben können, die sogar Geld freisetzen können für sein Königreich. Ich würde mich freuen, wenn ich richtig Geld haben würde, wirklich, um in Gottes Reich hineinzugeben. Gott wird dir Ideen geben. Wenn du sagst, Herr, ich setze dein Reich an erste Stelle, ich will einer sein, der für dich Dinge freisetzt. Gott hat Ideen, von denen wir noch gar nichts gehört haben. In einem Buch von Bill Johnson, Träumen mit Gott, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, da spricht er auch von jemandem, dem seine Leidenschaft war es, Lobpreis zu leiten in Gemeinden. Aber er musste auch Geld verdienen. Und als Lobpreiser, nachdem er quasi seinen ersten Einsatz hatte und dann, ich weiß nicht, mit $40 oder so heimgefahren ist, hat er gemerkt, okay, das tut meine 2-3-köpfige Familie nicht wirklich gut versorgen. Und dann hat er mit Gott gerungen und gesagt, Gott, du musst mir eine Idee geben, wie ich dir dienen kann Vollzeit und gleichzeitig aber finanziell abgesichert bin. Und der Mann hatte eine Leidenschaft für Sportbögen, also Pfeil und Bogen, für Sportbögen. Und um die Geschichte abzukürzen, das steht in diesem Buch von Bill Johnson, Gott hat ihm eine Erfindung gegeben, die die gesamte Bogenwelt bis heute revolutioniert hat. Und er ist heute der Weltmarktführer, was diese Sportbögen angeht, ist irre reich und kann Lobpreis machen. Praise God. Und richtig viel Geld in Gemeinden hineingeben. Es geht nicht um dieses richtig viel Geld, es geht darum, dass Gott total praktisch ist. Und dass Gott weiß, wo dein Strom mit Fischen ist, dass Gott weiß, welche Erfindung du brauchst, dass Gott weiß, wo eine Connection ist, wo eine Partnerschaft ist, wo du eine Business-Idee hast, wo er dich warnt vor Aktien, was auch immer. Gott ist sehr praktisch da, nicht nur bei Jesus, sondern bei dir, und das möchte er. Amen. Ganz praktisch nehmen wir uns noch 2 Stories. Markus 11, ich mache sie ganz kurz. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und die alten Propheten haben schon angesagt, dass er dort auf einem Esel einreiten wird. Jetzt ist die Frage, woher bekommen wir diesen Esel? Und dann heißt es in Markus 11, Vers 3 oder 11, Vers 2, geht in das Dorf, das euch gegenüber liegt. Und sogleich, wenn ihr dorthin kommt, werdet ihr einen Fohlen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Woher wusste das Jesus? Diese Dinge weiß Jesus nicht, weil er Gott ist. Diese Dinge weiß er, weil der Heilige Geist schon zu ihm gesprochen hat, weil er ihm schon Dinge gesagt hat. Er hat ihm gezeigt, da ist ein Fohlen, da saß kein Mensch drauf. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr dies? So sagt, der Herr braucht es und sendet es gleich wieder hierher. Ich habe das letztens mal mit einem VW-Bus versucht. Hat nicht so gut funktioniert. Habe ich natürlich nicht. Aber er hat das so gemacht und sie gingen hin, fanden das Fohlen angebunden an der Tür draußen auf dem Weg und sie binden es los. Und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen, hey, was tut ihr da, dass ihr das Fohlen losbindet? Sie aber sprachen zu ihnen, wie Jesus gesagt hatte, und sie ließen sie gewähren. Überliest man einfach. Aber total spektakulär. Gott hat ihm einfach eine Strategie gegeben, wie sie dieses Fohlen bekommen. Er sagt, da ist ein Fohlen, da saß noch niemand drauf, geht hin, sagt, dass der Herr es braucht. Wenn sie das sagen, werden sie euch gewähren lassen. Hey, ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ich weiß, was du brauchst. Mach's auf meine Art und Weise und es wird funktionieren. Wie Robbie gesagt hat, manchmal, der Heilige Geist ist ein liebevoller Chef. Manchmal möchte er einfach sagen, mach so und es wird funktionieren. Die zweite Story, die das Gleiche sagt, ist einfach 2 Seiten weiter. Markus 14, 12 bis 16. Sie wollen nicht nur in die Stadt einreiten, sie wollen auch das Passa feiern. Und um das Passa zu feiern, brauchen sie einen Ort. Und am ersten Tag, und er sendet 2 seiner Jünger und spricht zu ihnen. Geht hin in die Stadt und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm. Und wo er hingeht, sprecht zu dem Hausherrn. Der Lehrer sagt, wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passamahl essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern ausgelegt und fertig. Und dort bereitet es für uns. Und die Jünger gingen hinaus und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passamahl. Warum wusste Jesus von dem Mann mit dem Krug? Wusste er davon, weil er Gott war? Oder war er ein einfacher jüdischer Zimmermann aus Nazareth, der eine Flatrate zu Gott hatte durch den Heiligen Geist, zu dem Gott einfach permanent reden konnte und ihm die Dinge im Alltag konkret sagen und zeigen und demonstrieren konnte? Ich bin wirklich überzeugt davon, dass er uns ein Leben zeigt, dass wir mit Gott leben können. Dass er uns etwas modelliert, dass er uns etwas zeigt, was für dich und für mich möglich ist. Wenn wir in unserem Herzen diese Weichheit besitzen, an Gott, ich möchte so mit dir leben. Damit es noch kurz praktisch wird, habe ich euch von mir, einfach aus den letzten 2-3 Jahren, 2-3 ganz kurze Stories mitgebracht, wo ich genau das erlebt habe, wo ich gemerkt habe, Gott hat zu mir gesprochen. Die erste ist, dass Dunja, bei der ihr nachher eure Spendenbescheinigung abholen könnt, eine ganze Weile überlegt hat, ob sie jetzt wirklich nach Berlin ziehen wird und ob sie dann auch bei uns einsteigen wird. Und mir hat es jetzt nicht wirklich zu lange gedauert, bis diese Entscheidung gefallen war, aber es hat mich doch brennend interessiert. Und dann habe ich einfach nachts geträumt, eine Szene, Dunja zieht nach Berlin. Und dann wusste ich, okay, dieser Traum, ich kenne mittlerweile, wenn der Herr mir einen Traum gibt, dann wusste ich, okay, das ist die Ansage, sie wird nach Berlin ziehen. Hey, hat es irgendwas Spektakuläres gemacht in meinem Leben? War dann am nächsten Tag irgendwas spektakulär anders? Wow, Dunja wird nach Berlin ziehen. Also wir freuen uns, dass du nach Berlin gezogen bist. Ja, das hat was anders gemacht. Aber das Entscheidende an diesem Traum für mich ist, hey, der allmächtige Gott spricht zu mir. Und zwar in Details. Er kennt mein Leben, er kennt mein Alltag und er gibt mir einfach Infos, die ich brauche. Wir haben eine ganze Weile, hat uns eine Person versorgt, die hat uns einmal im Monat einen großen, kompletten Einkauf bezahlt. Also wir durften dann ins Einkaufscenter gehen und haben alles eingekauft, was wir zu essen brauchen. Und die Person hat bezahlt. Das war in der Phase, wo wir aus Glauben gelegt haben. Praise God für diese Erfahrung. Das war sehr köstlich. Und dann habe ich aber einfach geträumt eines Tages, dass ab März das aufhören wird. Das war 2 Monate davor. Und genau im März ruft die Person an und sagt uns, hey, er wird das ab jetzt nicht mehr machen. Genau, aus welchen Gründen auch immer. Also es war jetzt kein Problem. Also es war total schön. Hat mich das jetzt groß vorbereitet? Wäre es jetzt anders gewesen, wenn ich das noch nicht gewusst hätte? Ich glaube, für mich persönlich nicht so sehr. Aber wieder hat Gott konkret was gesprochen. Und ich wusste einfach, hey, weißt du, Gott, du siehst ja wirklich mich und meine Familie und was wir im Alltag brauchen. Und du weißt genau, dieser Einkauf, der uns gerade wirklich hilft, ich meine, das waren 400 bis 600 Euro pro Monat, was wir dadurch gespart haben, so ein kompletter Einkauf, die haben wir gut gebrauchen können. Und Gott wusste, ich weiß das, dieser Einkauf hört jetzt auf. Er hat mich gesagt, ich kümmere mich drum, aber das ist ja klar, dass er sich drum kümmert. Eine dritte Story ist, ich bin vor einem Jahr im Winter, als es so alles vereist war, in Berlin nach Hause gelaufen und gehe bei uns in unser Haus rein, wir wohnen in so einem großen Haus und habe das ganze Schnee den ganzen Schnee und Eis auf dem Dach gesehen. Und habe diesen Gedanken, parke lieber die Autos weg, damit nicht Schnee drauf, also dass nicht Eis drauf knallt. Jetzt könnte man sich denken, das ist einfach nur so ein natürlicher Gedanke, logischer Gedanke. Ich habe gemerkt, dass ganz oft Gott zu mir mit einfach logischen Gedanken spricht. Und dass er versucht, meine Aufmerksamkeit zu kriegen und ich sie oft überhöre, weil ich nicht merke, dass es Gott ist, weil ich denke, ich habe mir das einfach gedacht. Es war einfach nur ein logischer Gedanke. Und was Gott immer wieder in Phasen in meinem Leben macht, ist, dass er mich 3, 4, 5 Situationen hintereinander erleben lässt, innerhalb von einer Woche oder zwei, wo ich nur einen logischen Gedanken habe, wo ich plötzlich merke, oh, das war ja wirklich der Herr. Genau so ist es gekommen. Sprich, ich habe mir gedacht, man sollte das Auto wegfahren, nicht das Eis aufs Fenster wirft. Was für ein blöder logischer Gedanke. Also er ist jetzt noch nicht mal blöd. Gehe nach Hause am nächsten Tag, Eis aufs Fenster gefahren, kaputt. Ein Glück hatten sie eine Versicherung und es hat das Fenster bezahlt. Und es war nicht unser Auto. Trotzdem, die Versicherung hat es bezahlt. Eine zweite Story war, dass ich mein Auto habe, ich habe mein Auto gesehen, bin ausgestiegen und hatte den Impuls, dass ich für mein Auto beten soll, dass es geschützt ist. Dann habe ich mir gedacht, ich habe die letzten 4 Jahre nicht einmal für mein Auto gebetet, dass es geschützt wird. Wieso soll ich jetzt für mein Auto beten, dass es geschützt wird? Und bin einfach nur nach Hause gegangen, ohne zu beten, dass mein Auto geschützt ist. Am nächsten Tag war mein Auto eingebrochen und mein Autoradio war geklaut. Keine Tragik, aber ich habe gedacht, krass, Herr, warst du schon wieder? Du hast mir was gesagt und habe ich das einfach überhört. Die dritte Situation war, dass ich im Prenzlauer Berg unterwegs war und eine Person gesehen habe, die aussah wie ein Kumpel, den ich lange nicht gesehen habe. Und habe ich sie gesehen und dachte ich, die sieht ja aus wie die und die Person. Und da waren noch ein paar Storys dazwischen, aber jetzt hatte Gott meine Aufmerksamkeit. Normalerweise, die letzten Tage habe ich diesen Gedanken einfach überdacht und jetzt habe ich gesagt, jetzt probiere ich mal, ob das der Herr war. Und ich sage, okay Gott, ich bete, dass ich oder Ronny war noch mit dem Prenzlauer Berg unterwegs und Miri, wir waren alle hier gemeinsam, dass wir dieser Person jetzt begegnen. Aber ich sage, jetzt gucken wir mal, ob das der Herr war, der mir einen Impuls gegeben hat. Ganz praktisch, dass wir die Person mit dem Wasserkrug treffen. Ich gebetet, am Abend treffe ich Ronny, sagt, ja, weißt du, wen ich heute getroffen habe? Und er hat genau die Person getroffen und sie haben kurz connected und es war einfach entscheidend zu sehen, das Treffen an sich war gar nicht spektakulär. Es ist der Heilige Geist, der mich trainiert, auf Gott zu hören. Zu hören, was Gott mir sagt. Zum letzten Abschlussszene, was uns passiert ist, ist, ich habe Miris schwanger und nach ungefähr 10, 20 Tagen hat Gott zu mir gesprochen über den Namen des Kindes. Gott hat mir mitten plötzlich, ich habe einfach einen Namen und wusste, das ist der Name für unser Kind. Und da es ein eindeutiger Name war, also es war nicht Max, aber es war sowas wie Max, war auch klar, welches Geschlecht dieses Kind hat, weil Gott würde ja kein Mädchen Max nennen. Und dann dachte ich aber gut, nach 10 Tagen, ob das jetzt so sicher ist, habe das einfach auch nur aufgeschrieben in mein Buch und habe mal drauf gewartet. Dann wacht nach 2 Wochen unsere Tochter auf und sagt zu uns, Papa, Gott hat mir heute Nacht gesagt, dass ich einen Bruder kriege. Hat er das? Hat er das wirklich? Ja, vielleicht kriegst du auch eine Schwester. Und normalerweise kannst du ja ein Kind dann auch so, ja, vielleicht krieg ich auch eine Schwester. Nee, Eni hat gesagt, nein, Gott hat mir gesagt, ich krieg einen Bruder. Dann hat meine Mama noch angerufen, hat einen Traum. Meine Oma hat angerufen, hat einen Traum. Und jetzt waren wir beim Doktor. Und tatsächlich, der Herr hat recht behalten. Wir bekommen einen kleinen Jungen. Es ist kein Max, aber er hat gesprochen. Da hängen jetzt noch ein paar andere Details dran. Aber was mich am allermeisten berührt, ist, hey, dieser allmächtige Gott, der 6 Milliarden Leute koordinieren muss, der kennt mich, der kennt meine Details in meinem Leben, der sieht den Eisklotz auf meinem Dach. Und letztens sind wir von Stuttgart heimgefahren, dann fahren wir nach Berlin rein, ihr kennt das Dreieck, wo es dann, wo man oben rum die 10 über Berlin fahren kann oder einfach über die AWUS rein. Und wir fahren immer über die AWUS rein. Und ich fahre rein und höre, also es ist wie hören, fahr, also links, also quasi über, oben rum, ja, über das Kreuz. Ich fahre nie übers Kreuz, ich fahre immer über die AWUS. Dachte sich Christoph, fährt über die AWUS. Nach 2 Minuten standen wir in einem 3/4 Stunden langen Stau. Ja, krass. Das ist kein Detail, macht es mein Leben viel besser oder schlechter? Nee, es ist eine 1/2, 3/4 Stunde Stau. Aber es zeigt mir, mein Gott will so konkret in meinem Leben sein, dass er mir sogar hilft, einen Stau zu verpassen. Vielleicht denkst du, nee, das ist mir zu krass. Mir ist es nicht zu krass. Ich merke, ich möchte das. Ich habe einen Hunger und ich will Gott so erleben und ich will Gott in Details meines Lebens wirklich erleben. Ich möchte hören, dass er sagt, dass ein Mann mit Krug fragt ihn dieses und jenes, dann wird dieses und jenes passieren. Ich will, dass Gott sagt, hey, Vorsicht hier und da, investier da nicht, da verlierst du irre Geld. Zieh jetzt Geld raus. Ich möchte Gott hören, dass er mir Leute zeigt, die ich ansprechen soll, denen ich was weitergeben soll, weil ich auch die Ergebnisse nehmen möchte. Ich möchte dieses Leben, was in der Bibel dargestellt wird, erleben. Ich möchte nicht staunen, was Jesus und die Apostel gemacht haben. Ich merke, ich habe Hunger, dass ich dieses Leben erlebe. Und ich habe mir, damit schließen wir ab, einfach diese Punkte, die gehen ganz schnell, die gehen wir einfach nur durch. Was können wir tun, dass wir so ein Leben erleben? Was ist auf unserer Seite, was ist auf unserer Seite der Verantwortung, dass wir solch ein Leben erleben können? Der Punkt 1 ist ganz klar, du musst mit Jesus leben, du musst quasi Zugang zu Gott haben, du musst glauben, dass er für dich gestorben und auferstanden ist, damit du alles, was dich von Gott trennt, all der Mist von früher abgewaschen werden kann und du in einer Beziehung mit Gott sein kannst. Wenn du in dieser Beziehung mit Gott bist, dann möchte Gott, dass du voll bist mit seinem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist derjenige, der zu uns spricht. Ich zeige euch das mal nur an einem letzten Punkt, damit ihr das erkennt, wie praktisch es ist, wie präzise die Bibel auch ist. Geht mal ganz schnell in Apostelgeschichte 10, Vers 19. Petrus, das Evangelium breitet sich aus. Es gibt eine Schlüsselperson, die das Evangelium hören soll, Cornelius. Petrus geht um 12 aufs Dach zum Mittagessen. Also er geht hoch und betet und hat Hunger. Also das heißt, er bekommt Hunger. Und dann hört er plötzlich, kriegt er eine Vision. Und dann in Vers 19, während aber Petrus über die Erscheinung, diese Vision, die er da oben auf dem Dach hat, als er auf Mittagessen wartet, nachsann sprach der Geist zu ihm. Siehe, 3 Männer suchen dich. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Hey, Gottes Geist sagt ganz klar, Petrus, die Leute, die da kommen, die sind gut, geh mit ihnen mit, ich habe hier was vorbereitet und staune, was ich tun werde. Wenn man sich anguckt, was dann passiert, ein ganzes Haus wird errettet und Menschen kommen zu Gott. Wenn ich sowas lese, dann merke ich, das muss ich auch haben. Das muss ich auch haben. Ich möchte sowas auch erleben. Ich möchte nicht davon lesen und denken, oh, ist ja toll, wie Gott vor 2000 Jahren gehandelt hat. Ist ja fantastisch. Ich merke, ich möchte das auch. Das macht das Leben als Christ. Das ist diese Dimension, diese Power, die den Unterschied macht. Punkt, ach so. Punkt 1, Bekehrung und Heiliger Geist. Ja. Punkt 2, Hunger. Der zweite Punkt ist, du kannst nicht sitzen und sagen, ach super, wenn Gott will, kann er kommen und das mit mir machen. Du musst Hunger haben. Du musst Gott ausdrücken. Gott, ich möchte so leben. Gott wird dich nicht zwingen, so zu leben. Aber Gott gibt dir die Möglichkeit. Er schenkt dir das. Wenn du möchtest, du kannst sehr persönlich, sehr wirklich persönlich und intim mit mir zusammenleben. Du musst einen Hunger danach haben. Nicht gleichgültig sein, sondern wirklich Gott ausdrücken. Gott, ich möchte so mit dir leben. Ich möchte dich hören. Und zwar nicht einmal alle 3 Wochen, sondern täglich. Am besten 4, 5, 6, 7, 10, 15 Mal. Was weiß ich wie oft. Sehr präzise in den Detail meines Lebens. Glaub mir, das ist ein Weg da rein. Du sagst es nicht heute und morgen ist es soweit. Du sagst es heute und du gehst mit Gott die nächsten Monate, die nächsten Jahre und du wirst es erleben. Das, was ich anfange zu erleben, und es geht hier nicht, oh, toll, was du erlebst, sondern es geht darum, hey, Gott ist wirklich treu. Ich habe mich vor Jahren entschieden, dass ich so Gott erleben möchte und ich merke, Gott ist treu. Er hat das gehört und er hat über Jahre mich trainiert und ist mit mir gegangen, dass ich jetzt anfange, diese Dinge mehr und mehr zu erleben. Wenn du Hunger hast, triffst du eine Entscheidung, aber dann geh mit dieser Entscheidung. Nicht eine Woche euphorisch, sondern über Tage, Wochen und Monate und Jahre und jag dem nach und sag, Gott, ich will mehr von dir erleben. Der 3. Punkt, sei voll von Gottes Wort. Ein Missionar, als ich in Afrika war, der hat damals in der Schule von Jugend mit einer Mission gelehrt, der hat gesagt, der Heilige Geist liebt Gottes Wort. Wenn du viel von ihm hören willst, dann sei voll mit Gottes Wort, weil er wird immer auf das Wort Gottes hauchen. Er wird anfangen, zu dir zu sprechen durch das Wort, was du kennst. Das ist wie Lektion A. Sei voll von Gottes Wort. Kenn Gottes Wort. Lese Gottes Wort. Lern Gottes Wort auswendig, damit der Heilige Geist kommen kann und dir Verse in Erinnerung bringen kann. Du betest über eine Situation und plötzlich kommt dir ein Bibelvers. Das passiert mir ganz oft. Letztens war eine Situation, da war die Frage, ob eine Person jetzt eine Entscheidung trifft oder nicht, bin ich nachts aufgewacht, habe gebetet und dann kommt mir plötzlich eine Bibelgeschichte, wo Paulus sagt zu den Männern, bleibt alle im Boot. Und ich wusste, das ist die Ansage, im Boot bleiben. Das ist die Ansage für jetzt. Wie konnte das Gott machen? Weil Gottes Wort in meinem Herzen ist. Sei voll von Gottes Wort. Punkt 4. Sünde und Rebellion und diese Dinge ablegen. Hey, wir können nicht intim mit Gottes Geist sein und gleichzeitig irgendwie noch wie die Welt leben wollen und den Dingen, in der die Welt lebt. Wir haben gerade gehört, Freunde, diese Frau, die im Ehebruch lebt, Gott klagt sie nicht an, er sagt, trink von meinem Wasser, aber dann zieh dich raus aus diesen falschen Quellen. Es geht auch nicht um Schwachheit. Die Bibel unterscheidet zwischen Schwachheit und Rebellion. Wenn du merkst, du kämpfst an einem Punkt, ist es überhaupt kein Problem. Aber entscheide dich in deinem Herzen, Gott nachzujagen, an jedem Punkt, den er dir vorlegt. Leb so, wie es Gott entspricht. Widersteh Gott nicht. Wenn Gott dir eine Anweisung gibt, wenn Gott dir einen Impuls gibt, dann sag ja dazu. Wenn Gott sagt, tu dies, tu dies. Es heißt in Jesaja 63, 10, dass der Heilige Geist betrübt war, weil sie immer widerspenstig gegen ihn waren. Der Heilige Geist wird dir seine Führung nicht aufzwängen. Und es gibt ihn nur ganz. Ich kann nicht sagen, naja, ich möchte hier so deine Wunder und Führung erleben, aber hier möchte ich deine Korrektur oder deine Impulse, die möchte ich nicht. Es gibt ihn nur ganz oder gar nicht. Sei treu im Kleinen, dienende Haltung und Demut. Was ich damit meine ist, Leute, die mega überzeugt sind von sich, die nur im Großen treu sind, die nur im Spektakulären treu sind, die ziehen den Heiligen Geist nicht an. Der Heilige Geist ist angezogen von der Haltung, die in unserem König war. Weil wenn jemand groß sein möchte, dann soll er ein Diener sein. Er sagt, ihr nennt mich Lehrer und Herr, ihr habt vollkommen recht. Und dann wäscht er ihre Füße und sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, tut ihr ebenso. Der Heilige Geist ist angezogen von Herzen, von Charakteren, die kein Problem haben, niedrig zu sein, die kein Problem haben, sich zu beugen, die kein Problem haben, anderen zu dienen und andere höher zu achten, die kein Problem haben, sich hinzugeben für andere. Diese Haltung zieht den Heiligen Geist an, weil das ist die Haltung unseres Königs. Treu im Kleinen beinhaltet das, in der Haltung, ich möchte da gar nicht viel mehr zu sagen. Weil der Heilige Geist ist durch eine Sanftheit des Herzens angezogen. Und die dürfen wir in unserem Herzen wirklich zulassen. Und hier ist das Geheimnis. Das Reich des Herrn ist das Reich des Geistes. Und umso mehr wir in den Prinzipien seines Reiches leben, nämlich Diener zu sein, andere hochzuachten, umso mehr zieht ihn das an. Umso mehr er in unser Leben kommt, umso mehr können wir so leben, wie es diesem Reich entspricht. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Kannst du die Musik reinpacken? Mhm. Lass uns ganz konkret in so einem Gottesdienst nicht jetzt ein vorne beten, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist reagiert auf dich. Und wenn dich das bewegt, wenn dich das anspricht, mach ruhig schön laut, dann sag das Gott. Sag Gott, ich will mit dir leben, ich will mit dir im Detail leben, ich will dir präzise leben, ich will von dir hören, ich will, dass du mich führst, ich will, dass du mir Weisung gibst, ich will, dass du mich warnst, ich will, dass du da bist, ich will, dass du mit deiner Liebe kommunizierst. Ey, es hat was mit Liebe zu tun, wenn du merkst, dass Gott zu dir spricht, dann fühlt man sich geliebt. Dann weißt du, hey Gott, seine Augen sind wirklich auf mich gerichtet. Ich bete, dass du kommst und dass du antwortest auf Herzen. Du siehst, wer Hunger danach hat. Und ich bete, dass wir in eine tiefere Dimension von dich erleben eingehen, wo wir dich im Alltag, im ganz Praktischen, noch mehr erleben. Deine Führung, deine Liebe, deine Impulse, deine Wunder. Dinge, die du uns sagst und wenn wir sie tun, wo wir plötzlich merken, hey, das hat übernatürliche Auswirkungen. Als sie das Netz auswerfen, es ist nicht nur einfach ein paar Fische drin, nee, es sind so viele Fische drin, dass das Netz fast reißt. Ich bete dich für Geschäftsideen, für Impulse, wo das Netz auszuwerfen ist. Ich bete, dass du sprichst zu Einzelnen, dass die Ergebnisse wirklich übernatürlich sind. Dass es Ergebnisse sind, die über die Maßen sind, die wirklich segensreich sind. Ich danke dir, dass dein Königreich da ist und dass wir eintreten können in die Dimension deines Reiches, wenn wir lernen, mit dir Schritt zu halten. Wenn wir lernen, auf deine Worte zu hören, wenn wir lernen, deinen Impulsen nachzujagen. Jesus, du hast bei einem Blinden hast du einen Brei gemacht mit Spucke und ihm auf die Augen getan. Es ist total unlogisch, aber du hast gesagt, du tust nichts, was du nicht den Vater tun siehst. Du hast das getan, was du gehört hast, was der Heilige Geist gesagt hat, aber das Ergebnis war, dass ein Blinder gesehen hat. Und Herr, du bist der gleiche heute. Manchmal sagst du Dinge, die sehr logisch sind, die sehr nachvollziehbar sind und manchmal sagst du Dinge, die gar nicht logisch sind, die uns herausfordern, die uns Angst machen, die schwierig sind für uns. Und ich bete, dass wir auch in diesen Impulsen dir nachjagen. Dass wir dir nachjagen und hören, was du sagst und die Ergebnisse sehen. Ich bete, dass wir die Ergebnisse sehen. Dass wir Mut bekommen auf deinem Weg. Dass wir merken, hey, ich habe mich einmal drauf eingelassen, es hat funktioniert. Dass du eine Geschichte mit Gott entwickelst, wo du merkst, hey, ich habe mich 10-mal, 20-mal, 30-mal auf Gott eingelassen und jedes Mal hat es funktioniert. Die Ergebnisse haben gestimmt. Gott ist treu. Und wenn du merkst, es funktioniert einmal nicht, dass du nicht liegen bleibst, sondern dass du neu Gott nachjagst. Ganz konkret glaube ich, dass Gott zu Einzelnen sagt, dass du es versucht hast. Du hast dich darauf eingelassen, aber die Ergebnisse waren nicht, wie du dir es vorgestellt hast. Ich glaube, dass Gott sagt, dass du vergessen sollst, was hinter dir ist und neu diese Dinge mit ihm wagen sollst. Dass du nicht im Gestern hängen sollst, sondern dass du neu dich aufmachst und sagst, Gott, ich jag dir nach. Ich habe dir jetzt 10 Geschichten, die ich persönlich heute erzähle, wo ich Gott gehört habe. Ich könnte dir 20, 30 erzählen, wo ich daneben gegriffen habe. Wo ich dachte und wo Dinge nicht gleich passiert sind. Herr, ich danke dir, dass wir lernen, auf dich zu hören. Dass wir lernen, mit dir zu leben. Dass wir lernen, auf dich einzugehen. Und ich bete, dass du das in unseren Herzen versiegelst. Ich bete, dass du jedes Herz erfüllst, was dich noch nicht erlebt hat, Heiliger Geist. Dass du es tränkst mit dir. Herr, genau wie es dort heißt. Lass uns deine Worte hören. Lass uns deinen Ruf hören. Und hilf uns, dir mutig nachzujagen. In den großen und in den kleinen Dingen. Wir sprechen Segen aus über uns als Gemeinde, dass wir die Wege Gottes kennen, dass wir sie hören, dass wir sie erkennen und ihnen nachjagen. Im Privatleben, im Säkularen, im Geistlichen, in allen Lebensbereichen, dass wir sehen, dass deine Impulse Frucht bringen. Herr, lehr uns auch, was es angeht, wie bei Petrus, wo sie Wunder erlebt haben, wo sie Kraft erlebt haben. Dinge, die einfach Dinge neu gemacht haben. Herr, ich bete, dass wir es auch in diesem Bereich erleben. Wir sprechen Segen aus über diese Woche, dass wir unter deinem Schutz gehen, unter deiner Herrschaft, dass du da bist im Detail. Herr, komm in den Nächten, sprich zu uns, komm über Tag, lass uns lernen, deine Stimme in dieser lauten Welt zu hören, diese sanfte Stimme. Lehr uns, dass wir sie wirklich erkennen, dass wir erkennen, ob es ein Gedanke von uns ist oder ob es du bist. Lehr uns, Heiliger Geist. Herr, wir sind willig, wir wollen es lernen. Lehren uns. Damit segne ich euch, geh zu Gottes Frieden, mit seiner Freude, mit seiner Zuversicht. Amen. Gerne Amen sagen, das heißt so sei es. Die Ansagen werden gleich nochmal durchgegangen, falls ihr nicht da wart, könnt ihr euch die anschauen. Kommt gerne nach vorne, wenn ihr für euch beten lassen wollt. Wenn euch irgendwas angesprochen hat, wenn ihr Gebet braucht an irgendeiner Stelle, wenn ihr noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt seid, wenn ihr merkt, ihr wollt den Heiligen Geist, ihr könnt gerne nach vorne kommen, dann beten wir dafür. Oder wenn ihr sonst ein Anliegen habt, ansonsten gibt es draußen Kaffee und Tee, ihr könnt auch kurz sitzen bleiben. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Und nehmt die Anmeldung mit für diesen Freedom in Christ Kurs, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, die Ansagen gehen durch.